Stell dir vor, du stehst vor dem exklusivsten Club der Stadt. Da ist diese schwere nachtblaue Samtleine und ein ziemlich grimmiger Türsteher mit einer dicken Gästeliste auf seinem Klemmbrett.
Das klassische Bild.
Genau. Alles ist extrem präzise geregelt. Du weißt ganz genau, wer drinnen ist, wer die VIP-Bändchen trägt und vor allem halt, wer draußen im Regen bleiben muss.
Ja.
Wir Menschen, wir lieben dieses Konzept einfach abgöttisch. Es gibt uns so ein tiefes Gefühl von Sicherheit und auch Überlegenheit zu wissen, auf welcher Seite der Samtleine wir stehen. Aber dann?
Dann betrittst du die Welt der Theologie.
Exakt. Genauer gesagt die Schriften des Apostels Paulus. Und plötzlich tritt dieser Autor auf den Plan, nimmt dem Türsteher das Klemmbrett aus der Hand und zerreißt die Gästeliste in 1000 Stücke. Jeder darf rein.
Wahnsinn.
Die Außenseiter stürmen den Club und die bisherigen VIPs stehen wütend daneben und verstehen die Welt nicht mehr.
Und weißt du, für die Zeitgenossen im ersten Jahrhundert war das die absolute Definition eines zerschmetterten Weltbildes. Paulus greift hier ein jahrtausendealtes System von Exklusivität an und demontiert es systematisch.
Und das ist der Kern unserer heutigen Deep Dive-Analyse. Wir begeben uns auf eine ziemlich gewaltige Reise in das Denken der Antike, die bis heute nachhallt.
Richtig.
Unser Quellenmaterial heute ist eine sehr detaillierte Vorlesung des Theologen Dr. Craig Keener. Er analysiert darin einen der, ich würde sagen, komplexesten Texte der westlichen Geschichte, den Römerbrief, speziell die Kapitel 9 bis 11.
Ein massives Thema.
Absolut. Wir reden hier über die existenziellen Konzepte. Es geht um das Paradox der göttlichen Vorsehung, den freien Willen des Menschen und diese brennende, oftmals blutige Frage, wer eigentlich den ultimativen Zugang zu Gott hat.
Und wir beleuchten das halt nicht nur als abstrakte Theorie in so einem Elfenbeinturm. Keeners Vorlesung macht unmissverständlich klar, dass diese theologischen Argumente brachiale historische Realitäten geschaffen haben.
Ja, leider.
Die Art und Weise, wie Texte über Erwählung und Gnade interpretiert wurden, hat Reiche geformt und Gesellschaften zerstört.
Wenn du dich jetzt als Hörer fragst, warum dich ein antiker Brief heute auf dem Weg zur Arbeit oder beim Kaffeekochen interessieren sollte, weil diese Analyse von Dr. Keener eindrucksvoll freilegt, wie sich elitäres Denken in der menschlichen Psyche festsetzt.
Genau das ist der Punkt.
Wir werden uns ansehen, wie theologische Arroganz historisch zu absoluten Katastrophen führte. Und auf der anderen Seite untersuchen wir, wie Paulus radikales Konzept von unverdienter Gnade das Spielfeld der gesamten Menschheit komplett einebnet. Niemand steht mehr über dem anderen. Okay, lass uns das mal aufdröseln und direkt in das erste große Spannungsfeld eintauchen. Keener startet mit einer Frage, die Philosophen ja schon seit Jahrhunderten umtreibt.
Welche genau?
Wie kann ein souveräner Gott durch die Geschichte wirken, wenn die Menschen permanent rebellieren? Laut Paulus nutzt Gott den Widerstand der Menschen gezielt für seine Zwecke. Er illustriert das mit dem Pharao aus dem Buch Exodus.
Ah ja, der Pharao.
Gott sagt dort sinngemäß: Ich habe dich genau für diesen Zweck erweckt.
Was hier wirklich faszinierend ist, Keener analysiert, wie Paulus diesen alten Text strategisch einsetzt, um göttliche Souveränität zu erklären. Das Argument ist quasi, dass Gott einen Herrscher wollte, der sich seinem Willen extrem widersetzt.
Also als Gegenpol.
Genau. Die Verweigerung des Pharaos, die Israeliten ziehen zu lassen, wird zur Bühne. An diesem Starrsinn demonstriert Gott seine Macht und seine Wunderwerke in Ägypten. In Keeners Lesart liegt in dieser scheinbaren Härte sogar ein gewaltiges Paradoxon der Gnade.
Wie meint er das mit der Gnade?
Naja, Gott stellt in Exodus nämlich auch fest, dass er Ägypten für seinen Ungehorsam einfach in einem Wimpernschlag hätte auslöschen können. Stattdessen lässt er den Pharao an der Macht, lässt die Plagen geschehen und nutzt diese Eskalation, um eine Botschaft zu senden, die weit über die Grenzen Ägyptens hinausgeht.
Moment, da muss ich sofort einhaken. Ich glaube, genau an diesem Punkt steigen viele Leute aus. Wenn Gott den Pharao erweckt und, wie es im Text oft heißt, sein Herz verhärtet, dann klingt das doch nach einem kosmischen Puppenspieler.
Der Vorwurf kommt oft.
Ein Marionettenspieler, der uns fernsteuert, nur um sich selbst groß dastehen zu lassen. Wo bleibt da der Mensch? Wenn alles vorherbestimmt ist, kann man dem Pharao doch gar keinen Vorwurf machen.
Das ist genau der Einwand, den Paulus in seinem Brief auch schon antizipiert. China weist sehr detailliert darauf hin, dass man den Text im ursprünglichen Kontext des Exodusbuchs lesen muss.
Okay.
Dort heißt es in den ersten Runden der Konfrontation nämlich explizit, dass der Pharao sein eigenes Herz verhärtet hat. Er trifft eine bewusste, tyrannische Entscheidung.
Ah, okay.
Gott zwingt ihm keinen bösen Willen auf, den er nicht ohnehin schon hatte. Gott übergibt ihn lediglich an die Konsequenzen seines eigenen Starrsinns und nutzt diesen dann für das große Ganze.
Verstehe. Also ist es nicht wie bei einem Puppenspieler, der jeden Handgriff diktiert? Es erinnert mich vielmehr an einen Großmeister im Judo.
Judo?
Ja. Ein Judo-Meister kontrolliert ja nicht die Muskeln und Bewegungen seines Gegners. Er diktiert nicht, wie der andere angreift. Aber er versteht die Dynamik so perfekt, dass er den Schwung, die Aggression und eben genau diesen Starrsinn des Gegners nutzt, um ihn auf die Matte zu werfen.
Das ist ein richtig gutes Bild.
Der Meister nimmt das, was der Gegner völlig freiwillig mitbringt, und er webt es in seinen eigenen ultimativen Plan ein, um das Match zu gewinnen.
Das trifft die theologische Mechanik, die Paulus hier beschreibt, exakt. Gott ist in dieser Darstellung souverän, aber der Mensch bleibt in seinen Motiven voll verantwortlich.
Mhm.
Es ist ein komplexes Zusammenspiel, bei dem der menschliche Widerstand den göttlichen Plan eben nicht vereitelt, sondern paradoxerweise vorantreibt.
China führt ein weiteres, geradezu bizarres historisches Beispiel aus dem 1. Samuel-Buch an, um zu zeigen, dass Gott sich nicht wie ein Automat kontrollieren lässt.
Weder von seinen Feinden noch von seinen eigenen Leuten, richtig?
Ganz genau. Es geht um die Philister und die Bundeslade.
Oh ja, die Geschichte ist wirklich wild. Die Israeliten stecken in einem moralischen und militärischen Tiefpunkt. Sie haben Panik vor den Philistern. Und was machen sie? Sie holen die Bundeslade, dieses heiligste Objekt ihres Glaubens, und tragen sie wie einen magischen Talisman aufs Schlachtfeld. Nach dem Motto, wir haben die Lade, jetzt sind wir unbesiegbar.
Genau. Gott muss uns beschützen, ob er will oder nicht. Aber der Judomeister lässt sich nicht vor den Karren spannen. Sie verlieren die Schlacht krachend und die Philister erbeuten die Lade.
Und für die Antike war das der ultimative Beweis, unser Gott ist stärker als euer Gott. Die Philister nehmen also diese Bundeslade im Glauben an ihren totalen Triumph und stellen sie als Trophäe in den Tempel ihres eigenen Hauptgottes Dagon.
Direkt daneben.
Direkt neben seine Statue. Und Kena beschreibt die absolute Demütigung, die dann folgt. Am nächsten Morgen betreten die Priester der Philister den Tempel und die Statue von Dagon liegt flach auf ihrem Gesicht, direkt vor der Bundeslade.
Was an sich schon absurd ist, sie denken wahrscheinlich an ein kleines Erdbeben, stellen die schwere Statue mühsam wieder auf.
Richtig. Aber am nächsten Morgen liegt Dagon wieder auf dem Gesicht. Und diesmal ist es kein Zufall mehr. Kopf und Hände der Statue sind sauber abgeschlagen und liegen auf der Türschwelle.
Krass.
Und das ist ja nicht einfach nur Vandalismus. In der antiken Kriegsführung war das exakt die Methode, wie man mit einem besiegten feindlichen König auf dem Schlachtfeld umgegangen ist. Gott demütigt den Götzen der Philister in ihrem eigenen Tempel.
Und als ob das nicht reicht, brechen unter den Philistern plötzlich schwere Tumore aus. Panik macht sich breit, bis sie die Lade freiwillig auf einen Karren laden und panisch zurück nach Israel schicken.
Das theologische Motiv, das China hier herausarbeitet, ist echt faszinierend. Gott weigert sich einfach, der Hausgott der Israeliten zu sein, der auf Knopfdruck funktioniert. Und er weigert sich, die Trophäe der Philister zu sein.
Mhm.
Das übergeordnete Ziel bei all diesen Ereignissen, beim Pharao, bei den Philistern, ist laut Paulus, dass Gottes Souveränität auf der gesamten Erde sichtbar wird. Er sorgt sich im Alten Testament bereits tief um die Nationen außerhalb Israels.
Er will, dass alle es sehen.
Genau. Die Ägypter sollten erkennen, wer der Herr ist. Die Philister sollten es erkennen. In Keynes Analyse war der Blick von Anfang an global, nicht nur lokal auf eine Volksgruppe beschränkt.
Das wirft aber eine enorme psychologische Spannung auf. Wenn dieser Judomeister also die ganze Welt im Blick hat, was passiert dann, wenn die ursprünglichen VIPs, das erwählte Volk Israel, den Vertrag brechen?
Ja, das ist die große Frage.
Die Antwort, die Paulus im Römerbrief formuliert, ist ein radikaler Paradigmenwechsel. Gott verengt den Kreis nicht, er weitet ihn drastisch aus. Von einer exklusiven Gruppe zu einer absoluten Inklusivität.
Und um diese massive theologische Verschiebung zu rechtfertigen, greift Paulus tief in die Schriften der Propheten. Er nutzt das Bild vom Töpfer und dem Ton, das wir bei Jesaja und Jeremia finden.
Okay, wie funktioniert das Bild?
Das Argument ist schlicht, kann das geformte Gefäß zum Töpfer sagen, was hast du dir dabei gedacht? Warum hast du mich so gemacht oder warum machst du jetzt ein ganz anderes Gefäß?
Mhm.
Der Mensch, so argumentiert Paulus, hat schlichtweg nicht die Autorität, Gott Vorschriften zu machen, wen er in seinen Bund aufnimmt und wen nicht.
Ich verstehe die Logik dahinter, aber dann bringt Kina dieses Beispiel aus dem Buch des Propheten Hosea und das geht wirklich an die Nieren.
Ja, das ist hart.
Gott fordert Hosea auf, Kinder zu zeugen und ihnen extrem verstörende Namen zu geben. Ein Kind soll Lo-Ami heißen, was übersetzt nicht mein Volk bedeutet. Ein anderes Kind soll Lo-Ruhama genannt werden, was nicht geliebt heißt.
Mhm.
Da muss ich hier wirklich kritisch nachfragen. Fühlt sich die Namensgebung dieser armen Kinder nicht wie eine grausame, emotionale Manipulation Gottes an? Ein Vater wird angewiesen, seine Kinder mit Namen zu brandmarken, die ihr ganzes Leben lang tiefe emotionale Wunden reißen. Wie rechtfertigt Kina das in seiner Analyse?
Kina lässt keinen Zweifel daran, wie unerträglich schwer es für Hosea gewesen sein muss, sein eigenes Kind nicht geliebt zu rufen, wenn es zum Essen kommen sollte. Aber man muss die Funktion der Propheten in der antiken Gesellschaft verstehen.
Inwiefern?
Propheten waren keine reinen Autoren, sie waren quasi Performance-Künstler des Göttlichen. Ihre Handlungen waren drastische, schockierende Spiegel für die Gesellschaft. Der Schmerz, den diese Namensgebung im familiären Mikrokosmos auslöste, sollte exakt den massiven nationalen Schmerz der spirituellen Trennung zwischen Gott und Israel spiegelbar machen.
Okay, es war also ein symbolischer Akt.
Genau. Israel hatte den Bund gebrochen und die Konsequenz war die Trennung. Aber, und das ist der entscheidende Punkt in Kinas Vorlesung, die Prophezeiung stoppt nicht bei der Zerstörung. Sie kündigt eine Umkehrung an. Diejenigen, die nicht mein Volk hießen, werden eines Tages mein Volk genannt. Und die Nichtgeliebte wird zur Geliebten.
Und genau an diesem Punkt zieht Paulus in Römer 9 seinen brillantesten und zugleich schockierendsten rhetorischen Joker. Er nimmt diese prophetische Zusage der Wiederherstellung, die eigentlich streng auf das Volk Israel gemünzt war, und stülpt sie völlig unerwartet über die Heiden.
Wahnsinnig revolutionär.
Also über all die Menschen aus den anderen Nationen, die Heiden, die Römer, die Griechen, die historisch komplett außerhalb dieses Bundes standen. Plötzlich sind die Außenseiter die Geliebten. Paulus zieht die Samtleine weg.
Ja.
Er geht sogar so weit, das rebellierende jüdische Volk in diesem Moment mit Sodom und Gomorra zu vergleichen. Das muss für seine jüdischen Zeitgenossen wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein.
Es war ein absolutes Erdbeben. Paulus demonstriert hier, dass Gott sein Urteil und seine Gnade völlig losgelöst von ethischer Zugehörigkeit oder historischem Status verteilt. Und das bringt uns direkt zu der massiven psychologischen Krise, die diese Theologie auslöste.
Ah, der Snobismus.
Genau, die radikale Erweiterung führte zu einem Phänomen, das Kina intensiv beleuchtet, dem religiösen Snobismus.
Und hier wird es wirklich interessant, denn das ist genau der Punkt, an dem unsere VIP-Analogie wieder greift. Stell dir vor, du hast dein ganzes Leben darauf ausgerichtet, Regeln zu befolgen. Du hast bestimmte Speisegebote gehalten, Traditionen bewahrt, dich von der heidnischen Kultur ferngehalten.
Du hast quasi ununterbrochen VIP-Punkte gesammelt.
Genau, um dir Gottes Gunst zu verdienen. Und plötzlich kommt Paulus und sagt, die Tür steht für jeden offen, völlig kostenlos. Der römische Soldat, der gestern noch fremde Götter angebetet hat, darf einfach so rein.
Mhm.
Die natürliche menschliche Reaktion darauf ist ja nicht Freude über die Inklusivität. Die Reaktion ist rasende Wut. Man fühlt sich betrogen, weil die eigene, hart erarbeitete Exklusivität plötzlich komplett entwertet wird.
Kena dokumentiert sehr genau, wie tief diese elitäre Haltung der Selbstrechtfertigung in den verschiedenen Gruppierungen der damaligen Zeit verwurzelt war. Nehmen wir mal die Qumran-Gemeinde, die durch die Schriftrollen vom Toten Meer berühmt wurde.
Ja, von denen hat man schon gehört.
Diese Leute schrieben wunderschöne Hymnen über Gottes Gnade und demütigten sich in ihren Texten vor ihm. Aber gleichzeitig blickten sie auf jeden außerhalb ihrer eigenen kleinen, isolierten Wüstengemeinschaft mit absoluter Verachtung herab. Sie bezeichneten den gesamten Rest des jüdischen Volkes als die Gemeinde des Satans.
Das ist unfassbar. Das sind im Grunde die ultimativen antiken religiösen Hipster. Alle anderen waren ihnen viel zu Mainstream, also sind sie in die Wüste gezogen, um wütende Schriftrollen darüber zu verfassen, wie exklusiv sie sind.
Das ist ein sehr treffendes Bild. Auch bei den Pharisäern, einer anderen sehr einflussreichen Gruppe, gab es eine ähnliche Dynamik. Sie blickten auf das einfache, hart arbeitende Volk, das sie das Volk des Landes nannten, herab, weil diese Leute nicht die Zeit oder Bildung hatten, die komplexen Gesetzesauslegungen im Alltag perfekt zu befolgen. Es war eine Theologie der Leistung. Wer das Gesetz am besten hielt, stand oben.
Und wie kontert Paulus diese Leistungsgesellschaft?
Er nutzt eine Auslegungsmethode der Rabbiner, einen sogenannten Midrasch, und wendet ihn auf das 30. Kapitel aus dem Buch Deuteronomium an. Paulus sagt, um gerettet zu werden, musst du keine gewaltigen, heroischen Taten vollbringen.
Okay.
Du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus herabzuholen. Und du musst auch nicht in den tiefsten Abgrund hinabsteigen, um ihn von den Toten heraufzuholen. Das alles ist bereits getan. Das rettende Wort ist nicht unerreichbar weit weg für die spirituelle Elite. Es ist ganz nah in deinem Mund und in deinem Herzen.
Das klingt wahnsinnig poetisch, aber wie sieht das in der harten Realität aus? Wie greift dieses Wort in deinem Herzen ganz konkret?
Kena illustriert das in seiner Vorlesung mit einer sehr persönlichen Anekdote, die genau diesen Wechsel von Leistung zu einfacher Gnade auf den Punkt bringt.
Oh, erzähl mal.
Er erzählt, wie er als junger Mann einmal eine ganze Nacht durchgemacht hatte, um die Bibel zu studieren. Am nächsten Morgen musste er 8 Meilen, das sind knapp 13 Kilometer, zu Fuß laufen. Völlig übermüdet und körperlich am Ende, trifft er auf der Straße auf eine Gruppe von Zeugen Jehovas.
Oh je.
Ja. Sie verwickeln ihn in ein Gespräch und zitieren ihm den Römerbrief, Kapitel 10, Vers 13. Sie verknüpfen das mit dem Propheten Joel und sagen, jeder, der den Namen Jehovas anruft, wird gerettet.
Und was macht Kina nach einer schlaflosen Nacht und 8 Meilen in den Beinen?
Er erzählt, dass er kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte und im Stillen um Weisheit betete. Dann öffnete er die Bibel und zeigte ihn direkt im Kontext des Römerbriefs, worauf Paulus eigentlich hinaus will. Paulus zitiert zwar den alten Propheten, aber er definiert völlig neu, wer dieser rettende Herr ist.
Ah.
Er macht klar, dass dieser Herr, auf Griechisch Kurios, Jesus selbst ist. Die Erlösung hängt nicht davon ab, dass man zu einer bestimmten Organisation gehört oder die perfekten Werke vorweisen kann. Man muss sie nur im Herzen glauben und mit dem Mund als diesen Herrn bekennen.
Das bringt uns zu einem der zentralsten und konfliktgeladensten Motive, das Paulus aufbaut, das Bild vom Stein. Dieser Stein ist wie ein Scheideweg.
Absolut.
Für diejenigen, die die Hände aufmachen und die Gnade einfach annehmen, wird dieser Stein zu einem sicheren Fundament, einem Eckstein, auf dem sie ihr gesamtes Leben aufbauen können. Aber für diejenigen, die krampfhaft versuchen, ihre VIP-Tickets durch eigene Leistung abzustempeln, mutiert exakt dieser selbe Stein zu einem Hindernis. Sie stolpern darüber.
Mhm.
Kellner zitiert aus der Vorlesung sogar Passagen, die andeuten, dass dieser Stein all jene zerschmettern kann, die sich der reinen Gnade verweigern und auf ihrer elitären Exklusivität beharren.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, nimmt die historische Entwicklung genau an diesem Punkt eine extrem bittere, tragische Wendung. Paulus adressiert den Römerbrief an eine Gemeinde in der Hauptstadt des Imperiums, in der die Heidenchristen, also die Römer ohne jüdischen Hintergrund, mittlerweile die absolute Mehrheit stellten.
Die Außenseiter.
Genau, das waren die Leute, die eigentlich gar nicht auf der Gästeliste standen und umsonst in den Club durften. Und was passierte? Sie entwickelten exakt denselben religiösen Snobismus, den Paulus gerade noch bei den gesetzestreuen Gruppen kritisiert hatte. Die Neueingeladenen wurden unfassbar arrogant gegenüber den ursprünglichen VIPs, den Juden.
Es ist faszinierend und schrecklich zugleich, wie schnell sich diese psychologische Dynamik dreht. Die Underdogs kommen rein und in der Sekunde, in der sie die Mehrheit bilden, fangen sie an, auf die Leute herabzusehen, die vorher das Sagen hatten. Wie versucht Paulus, diese Arroganz in Rom aufzuhalten?
Er widmet ein komplettes Kapitel, das 11. Kapitel des Römerbriefs, ausschließlich der Aufgabe, diesen heidnischen Hochmut im Keim zu ersticken. Paulus stellt unmissverständlich klar, Gott hat sein Volk Israel niemals verstoßen. Kana analysiert, wie Paulus das Konzept des Überrests anführt.
Was genau ist dieser Überrest?
Er erinnert an die alte Geschichte des Propheten Elia. Elia war verzweifelt und dachte, er sei der allerletzte treue Gläubige auf der ganzen Welt. Und Gott antwortet ihm, beruhige dich, ich habe noch 7000 andere in Israel, die ihre Knie niemals vor dem Götzen Baal gebeugt haben. Gott bewahrt sich immer einen Überrest.
Um den Heidenchristen ihre Position klarzumachen, nutzt Paulus dann diese geniale Analogie vom Olivenbaum. Er sagt ihnen direkt ins Gesicht, ihr seid wie wilde, unkultivierte Zweige. Völlig wider die Natur wurdet ihr in einen edlen, uralten jüdischen Olivenbaum eingepflopft.
Ja.
Ihr habt absolut kein Recht, von oben herab auf die Zweige zu schauen, die vielleicht vorübergehend herausgebrochen wurden. Paulus hämmert ihnen den Satz ein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.
Es ist eine der schärfsten Warnungen im gesamten Neuen Testament. Doch die historische Realität zeigt uns leider, dass genau diese theologische Warnung völlig in den Wind geschlagen wurde.
Wie meinst du das?
Sobald das Christentum im Römischen Reich Staatsreligion wurde und politische Macht erlangte, passierte genau das, wovor Paulus gewarnt hatte. Die wilden Zweige griffen nach der Axt. Kena führt in der Vorlesung die verheerenden Konsequenzen aus, die entstanden, als man anfing, Paulus' Theologie von ihrem jüdischen Fundament zu isolieren.
Das ist grausam.
Diese theologische Arroganz blieb nicht abstrakt. Sie führte zu realer, systematischer und blutiger Gewalt über Jahrhunderte hinweg.
Ich stehe da manchmal wirklich fassungslos vor den Geschichtsbüchern. Wir sprechen hier über eine Gruppe von Menschen, denen der Apostel buchstäblich ins Gesicht schreibt, bilde dir nichts ein, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, du wurdest nur aus reiner Gnade hinzugefügt.
Ja, es ist absurd.
Wie in aller Welt konnten spätere Generationen von Christen diese Warnung so radikal ignorieren und pervertieren, dass daraus die Inquisition wurde? Es zeigt doch schonungslos, wie schnell Dankbarkeit für Gnade zu toxischer Überheblichkeit mutiert.
Es zeigt diesen gefährlichen psychologischen Mechanismus, bei dem theologische Überheblichkeit zur Dehumanisierung der anderen führt. Wenn du glaubst, dass Gott die anderen verstoßen hat und du der neue, exklusive Favorit bist, dann fühlst du dich berechtigt, als sein verlängerter Arm zu strafen.
Wahnsinn.
Kena beschreibt die Gräueltaten der Inquisition schonungslos. Jüdische Menschen wurden vor die Wahl gestellt, Zwangstaufe oder Tod. Und in manchen historischen Fällen wurden sie kurz nach ihrem erzwungenen Bekenntnis direkt ertränkt. Mit der zynischen Begründung, man wolle verhindern, dass sie später wieder davon abfallen. Es war eine absolute Perversion der Gnade.
Das ist der Moment, in dem Dankbarkeit nicht einfach nur verblasst, sie verrottet zu einer toxischen Überlegenheit. Und Kena macht ja deutlich, dass diese theologische Entjudaisierung im 20. Jahrhundert ihren dunkelsten Höhepunkt erreichte.
Exakt. Die theologische Vorarbeit jahrhundertelanger Arroganz wurde von den Nationalsozialisten instrumentalisiert. Kena schildert die Versuche im Dritten Reich, eine sogenannte Reichskirche zu etablieren. Das Ziel war es, Jesus mit theologischer Gymnastik komplett von seinen jüdischen Wurzeln zu trennen.
Das ist echt heftig.
Hochrangige theologische Sympathisanten des Regimes behaupteten allen Ernstes, die Region Galiläa sei völlig heidnisch durchsetzt gewesen. Ergo sei Jesus ein Arier und kein Jude gewesen. Sie wollten das gesamte Alte Testament aus den Bibeln streichen, weil es ihrer rassistischen Ideologie im Weg stand.
Wenn man vergisst, dass die Wurzel einen trägt, endet man bei der Vernichtung der Wurzel.
Richtig.
Es ist eine erschütternde Bilanz menschlichen Versagens. Auf der einen Seite der religiöse Snobismus des antiken Israels, das die Exklusivität gepachtet zu haben glaubte. Auf der anderen Seite die unvorstellbare Grausamkeit und Arroganz der heidnischen Nationen, sobald sie in den Club durften. Man könnte meinen, das Projekt Menschheit sei an dieser Stelle komplett gescheitert.
Könnte man, ja.
Aber der absolute Höhepunkt in Kenas Vorlesung über die Kapitel 9 bis 11 ist, dass Gottes Masterplan sich davon nicht aufhalten lässt. Er webt selbst diese historischen Katastrophen in sein Endspiel ein.
Paulus beschreibt in Kapitel 11 so eine Art göttliche Strategie der Eifersucht, im positiven Sinne.
Wie sieht die aus?
Er argumentiert so: Dadurch, dass Gott die Heiden aus allen Nationen so unverdient in seinen Bund aufnimmt und sie die Segnungen des Messias erleben, wird Israel das beobachten. Und diese Beobachtung soll Israel letztlich provozieren, eifersüchtig zu werden, aufzuwachen und sich wieder dem eigenen Bund zuzuwenden.
Er formuliert da ja eine faszinierende zeitliche Abfolge. Paulus sagt, erst muss die Fülle der Heiden, also eine gigantische, unzählbare Menge von Menschen aus allen Nationen der Welt, eingegangen sein. Und wenn das passiert ist, dann wird etwas Unglaubliches ausgelöst, ganz Israel wird gerettet werden.
Das ist der Moment der ultimativen Synthese bei Paulus. Kena fasst die Verse 30 bis 32 aus Römer 11 zusammen und hier schließt sich der Kreis zu unserer anfänglichen Frage nach der Souveränität. Paulus sagt, seht euch die Geschichte an, die Heiden waren jahrtausende lang ungehorsam. Dann kam Israel und war seinerseits ungehorsam. Jeder hatte seine Phase der totalen Rebellion. Und warum? Damit Gott am Ende sich über alle gleichermaßen erbarmen kann.
Er navigiert das Spielfeld.
Genau. Gott nutzt die Reibung, die kulturellen Konflikte, die Arroganz beider Seiten, um eine Situation zu schaffen, in der sich absolut niemand auf seine Abstammung, seine brillante Theologie oder seine moralische Überlegenheit berufen kann. Alles endet in reiner, unverdienter Barmherzigkeit.
Wenn ich Kinas Analyse des Römerbriefs höre, drängt sich mir das Bild eines gigantischen, scheinbar völlig chaotischen Orchesterstücks auf.
Oh, ein schöner Vergleich.
Stell dir vor, das Konzert beginnt und die Streicher verpatzen ihren Einsatz komplett. Dann übernehmen die Bläser, spielen völlig falsche Noten und versuchen, die Streicher von der Bühne zu drängen. Das Publikum sitzt im Saal und denkt, das ist ein einziges Desaster, ein musikalischer Autounfall.
Ja.
Aber der Dirigent vorne am Pult bricht nicht ab. Er wirft nicht wütend seinen Taktstock weg. Er schreibt in Echtzeit die Fehler der Musiker um. Er nutzt die dissonanten, falschen Töne der Bläser als Fundament für völlig neue Harmonien. Er leitet das Ganze mit einer solchen Souveränität, dass am Ende eine atemberaubende, komplexe Symphonie entsteht.
Wahnsinn.
Eine Symphonie der Gnade, in der kein einziger Musiker aufstehen und sagen kann, habt ihr gehört, das war mein geniales Solo.
Das fasst Kinas Argumentation wirklich treffend zusammen. Gott designt den Bogen der Geschichte so meisterhaft, dass er trotz und manchmal gerade wegen des menschlichen Widerstands seinen ultimativen Zweck erfüllt. Es ist die vollständige Demontage jedes menschlichen Stolzes.
Also was bedeutet dieser tiefe theologische Tauchgang ganz konkret für dich, der du diesen Worten gerade folgst? Kenas Vorlesung zeigt uns, egal wie viele Bücher wir studieren, wie oft wir das Richtige tun oder wie ethisch überlegen wir uns gegenüber anderen Gruppen fühlen, vor diesem gewaltigen Masterplan stehen wir am Ende alle mit völlig leeren Händen da. Wir haben keine VIP-Tickets, die wir dem Türsteher stolz ins Gesicht halten können. Wir werden ausschließlich durch eine Gnade gerettet, die wir weder kontrollieren noch verdienen können.
Absolut richtig.
Und das führt mich zu einem Gedanken, den du heute mit in deinen Alltag nehmen solltest. Wenn du die Weltgeschichte betrachtest und siehst, dass Gottes ultimativer Plan sogar den Starrsinn von Pharaonen, die Arroganz antiker Eliten und das Versagen ganzer Nationen nutzen kann, um am Ende noch größere Barmherzigkeit zu entfalten, wie könnte das die Art und Weise verändern, wie du heute Abend auf deine eigenen tiefsten Fehler blickst?
Eine sehr gute Frage.
Oder vielleicht noch viel herausfordernder, wie verändert das den Blick auf genau die Menschen, auf die du vielleicht heimlich, tief in dir drinnen, als weniger wertvoll herabsiehst? Denk dran, der Türsteher hat die Gästeliste zerrissen und wir sind alle nur hier drinnen im Warmen, weil uns jemand völlig unverdient die Tür aufgehalten hat. Das war unsere heutige Deep Dive Analyse. Bleib neugierig.